Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster in der Tiefe. Und Gott sprach: Es werde Licht.
Mai 1980. Die öffentliche Rekrutenvereidigung im Bremer Weserstadion mündet in heftigen Krawallen. Für viele das magische Geburtsdatum der Autonomen. Warum wurden und werden Häuser besetzt?
Wie fühlst du dich beim Werfen eines Mollys?
Gab es die Globalisierungsbewegung schon 1988?
Waren die 90er verwirrt?
Gibt es heute überhaupt noch Autonome?
Wie soll's weitergehen?
Keine Szenebroschüre, keine Diplomarbeit, sondern der Versuch, der kollektiven Geschichtsarbeit auf die Sprünge zu helfen.
Autonome in Bewegung.
Der 33. und letzte Teil.
AG Analog. Wir hinterlassen keine digitalen Spuren. AGA. Erzählt bitte etwas über die Anfänge der Mickey Maus. Wieso und wann ist sie zum ersten Mal erschienen? I. Die Mickey Maus ist wohl die älteste noch bestehende linksradikale Szenezeitschrift in der BRD. Die erste Ausgabe erschien am 1. Mai 1988. In West-Berlin kam es ein Jahr zuvor, am 1.5.87, zu einem großen Riot in Kreuzberg, wobei sich die Bullen aus einem Teil von Kreuzberg 36 über Stunden hinweg zurückziehen mussten. Unter anderem wurde ein Supermarkt von Bolle geplündert, der dann auch ausbrannte. Daraufhin wurde überlegt, eine eigenständige 1. Mai-Demo zu machen, statt beim DGB mitzulatschen. Für den 1.5.88 wurde also eine revolutionäre 1. Mai-Demo geplant und zu diesem Anlass erschien auch die erste Ausgabe der Mickey Maus. In der Zeit herrschte eine große Euphorie bezüglich neuer und besserer Organisierungsmöglichkeiten. N. Offenbar gab es vorher eher Zersplitterung und die verschiedenen Fraktionen hatten es nicht mehr geschafft, zusammen zu diskutieren. Mit der Mickey Maus gab es dann ein neues Forum für Debatten und eigene Texte. AGA. Warum erscheint die MM denn heute immer noch analog, also auf Papier? T. Das hat sich ja seit 1988 bewährt. In dem Sinne sind wir der Tradition treu geblieben. Alle können Texte einschicken, es gibt einen Briefkasten und die Beiträge werden nicht redaktionell überarbeitet. E. Haha, wir sind ein Traditionsverein. Nehm ernst, es wäre manchmal von Vorteil, sich der Schnelle der Debatten anpassen und dem Informationsfluss folgen zu können. Andererseits, uns kann man nicht abschalten. Wir sind haptisch, wir liegen auf dem Küchentisch oder auf dem Klo. Keine Werbung, voll retro. R. Es gab mal einen Text von den Autoren, die zwei aus der Muppet Show. Die waren vom BKA und haben sich in die Tanzdebatte eingemischt. Sie haben es geschafft, Leute auf die Website des BKA zu locken, um sie dann über ihre IP-Adresse zu identifizieren. Wären wir online, hätten da vermutlich einige sofort draufgeklickt. Es war zwar doof, dass dieser Text erschienen ist, aber so ist das halt, wenn alle was einschicken können. I. Das diskutieren wir durchaus kontrovers. Zwar veröffentlichen wir noch analog, aber vielleicht irgendwann auch mal digital, also online. Wir denken öfter drüber nach, auch mal was anders zu machen und sich veränderten Lesegewohnheiten anzupassen, um vielleicht auch die Diskussionsprozesse besser wiederzuspiegeln. Wird von Zeit zu Zeit diskutiert, aber es gibt auch Beharrungskräfte aus gutem Grund. Wir hinterlassen keine digitalen Spuren. AGA. Worin seht ihr eure Funktion? M. Wir stellen uns immer mal wieder die Frage, welchen Sinn die MM noch hat. Es wird weniger eingeschickt, wir drucken oft in die Mediaartikel nach. Wir sind zwar keine Flugblattsammlung mehr, aber die lebendige Debattenkultur bilden wir nur von Zeit zu Zeit ab. Zugleich regen wir Leute an, längere Texte zu schreiben und auch zu lesen. I. Welche Debattenkultur meinst du? Davon kriege ich gerade wenig mit. Wo finden denn die Debatten statt? Meinst du in den Indie-Media-Kommentaren? N. Bei uns kann Mensch immer noch Rezepte einsenden. T. Auch Erklärungen zu militanten Aktionen drucken wir. Sie werden ja fast nirgendwo anders abgedruckt, von unserem Schwesterblättchen Autonomes Blättchen mal abgesehen. Sie sind wichtig für das sich aufeinander beziehen verschiedener Gruppen und auch als Inspirationsquelle für andere. E. Wir erreichen schließlich nicht nur einen kleinen Kreis. Die Höhe der Auflage spricht dafür, dass wir auch über Berlin hinaus gelesen werden, sogar über Schland hinaus. AGA: Welche Veränderungen seht ihr im Laufe der 30 Jahre eures Erscheinens? R: Anfangs, als es noch kein Internet und keinen Stressi gab, war MM auch so eine Art Infomedium mit Veranstaltungshinweisen. Da gab es noch eine wöchentlich erscheinende Ausgabe. Zwischenzeitlich erschien das Blatt dann eine Zeit lang zweiwöchentlich. Heute erscheint es monatlich und ist dadurch natürlich weniger aktuell. Es gibt eher Rückblicke, Debattenbeiträge, langfristige Ankündigungen, Bastelanleitungen, Erklärungen zu Aktionen. Die Mischung, die Auswahl macht's, die ist einzigartig. Ab und an gibt's auch mal Schwerpunkthefte, zum Beispiel zum G8, zu Gentrifizierung, vor den Grenzcamps, 20 Jahre Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, inklusive DVD war das sogar. I. Wichtig sind auch Aufdeckungen, Enthüllungen und das Veröffentlichen der daraus gewonnenen Informationen, zum Beispiel zu Nazikadern, Investoren, Miethaien. M. Leider werden nicht mehr so viele Debatten im Heft geführt, die sich aufeinander beziehen. Mickey Maus war ja immer auch ein Ort von Militanzdebatten. Auswertungen gibt es ab und an mal, aber mehr noch ist es zu einem Dokumentationsmedium von Erklärungen geworden. Es wird nicht mehr so viel eingeschickt, was auch ein Zeitphänomen ist. Erklärungen wurden bis vor dem Verbot von links unten dort und auf verschiedenen Actionblocks eingestellt. I. Der Preis hat sich verändert. Früher haben wir Geld gekostet und irgendwann fanden wir es besser, einfach umsonst erhältlich zu sein. Getragen hat sich das Blatt finanziell sowieso nicht wirklich. Irgendwie hat sich das spektakulär angefühlt, auf Spenden umzustellen. Wir wussten überhaupt nicht, ob das funktioniert. N. Es war aber auch ein Versuch, mehr gelesen und somit auch genutzt zu werden. Wenn es umsonst ausliegt, wird es eher mal mitgenommen, auch wenn du es vorher nicht kanntest. T. Eigentlich hat das mit der Spendenfinanzierung nicht funktioniert. Es ist zumindest nicht besser geworden. Genauso wie vorher haben wir immer zu wenig Geld. Wir legen ja sogar manchmal selber was drauf. Wenn Zeitungsprojekte heutzutage eingehen, dann sicher auch wegen der Kohle. Wir bräuchten dringend eine Fundraising-Abteilung. E. Früher gab es auch mehr Schokolade. R. Stimmt. Aber für die Verbreitung ist das kostenlose Blatt besser und kommt einer antikapitalistischen Utopie doch am nächsten. Und es ist toll, dass Leute immer mal wieder Kohle von Partys abzwacken und andere regelmäßig einfach weiter Kohle schicken. I. Verändert hat sich natürlich auch die Anzahl der lokalen Szenehefte. Unsere Offline-Medien werden ja bundesweit gesehen immer weniger. ZEG aus Hamburg und Göttinger Drucksache gibt's leider nicht mehr, aber dafür entstehen immer mehr Blogs und Zeitschriften im Netz. AGA: Hat sich das Verbot von links unten bei euch bemerkbar gemacht? M: Eher in der Hinsicht, dass noch einmal klar wurde, wie schnell es gehen kann, dass eine Struktur abgeschaltet wird. Klar, es ist anstrengend, DNA-frei Post zu versenden, aber an unserem langjährigen Bestehen sieht Mensch, dass es wichtig sein kann, anders produzieren zu können. I: Auch deswegen kommt mir das Medium Internet so flüchtig vor. Auf einmal war links unten weg. N: Wir würden uns trotzdem tierisch freuen, wenn mal jemand ein Online-Archiv anlegen würde. Alle Papierausgaben finden sich zum Beispiel im Papiertiger-Archiv in Kreuzberg. AGA: Gab es denn nie Repression gegen euch? T: 1997 gab es einen Repressionsschlag. Mehrere Häuser und Projekte wurden geratzt und mehrere Leute konkret der Mitarbeit beschuldigt. Die Verfahren verliefen jedoch im Sand. E: Und dann wurden schließlich einige linke Buchläden, in denen die Mickey Maus auslag, kriminalisiert. Im Jahr 2010 gab es Razzien und Beschlagnahmungen, aber auch mit diesem Versuch sind die Bullen nicht durchgekommen. R: Das hat die Sache auf jeden Fall nochmal heißer gemacht. Es wurde bundesweit für uns Werbung gemacht. I: Die Buchläden haben auf jeden Fall cool reagiert. Sie mussten die Bullen schließlich in ihren Läden aushalten. Sie haben sich vernetzt, Veranstaltungen gemacht und legen die Mickey Maus auch weiterhin aus. AGA: Was unterscheidet euch von anderen Medien? M: Das Hochglanzdesign, fällt lachend vom Stuhl. I: Die Klandestinität, ein kleiner, aber feiner Unterschied. N: Es gibt schon lange kein Medium mehr, das Rezepte veröffentlicht hat. T: Die Medi und Zini, aber die hat sich ja mittlerweile in eine andere Richtung verabschiedet, eher stumpf insurrektionalistisch. Die meisten haben aus Repressionsgründen keine mehr abgedruckt. E: Es gab noch andere, nur einmal veröffentlichte Broschüren wie die Prisma oder Bauwas. Die waren sehr gefragt. In der Prisma waren Anleitungen, in der Bauwas war ein Tanzrückblick zum Jahr 2009. R. Rückblicke gab's bei uns auch schon mal. I. Aber nicht so ausführliche. M. Weil Projekte wie unseres potenziell von Repressionen bedroht sind, brauchen wir Orte, die die Zeitungen auslegen und verbreiten. Und die haben ja teilweise auch Probleme, sich zu halten wegen Gentrifizierung oder weil die auch Repressionen ausgesetzt sind. AGA. Wen begleitet ihr eigentlich? Was ist euer Selbstverständnis? I. Wir positionieren uns manchmal im Vorwort und sehen uns als autonom, anarchistisch und profeministisch. Wir drucken aber auch andere Sachen ab, die wir spannend finden. N. Genau, es geht um eine selbstbestimmte, autonome, radikale und feministische Szene, gerne auch queer. T. Wir finden es auch gut, wenn es Streit gibt, also jetzt im Sinne von Debatte rund um ein Thema. Das ist ja wie eine Unterhaltung. Gruppen oder Einzelpersonen unterhalten sich durch unser Medium miteinander und ringen um Positionen. E. Wir fühlen uns einer gewissen traditionsautonomen Häuserszene und sowas verpflichtet. Wir bilden Debatten ab, zum Beispiel um Sexismus, auch Übergriffe innerhalb der Szene oder auch den zum Teil internationalen Kämpfen gegen G20, NOTAF, Antimilitarismus und so weiter. Zugleich entstehen auch immer wieder neue Aktionsräume und Felder, wie der Protest der Geflüchteten rund um den Oranienplatz oder der Protest rund um den Hambacher Forst, wo neue Protestformen und Praktiken ausprobiert und gelebt werden. R. Da sind auch viele jüngere und nicht weiße Leute dabei, die uns noch gar nicht kennen. Wir wollen nicht so sehr, dass diese uns nur lesen, sondern dass sie uns nutzen, zum Beispiel als Medium einer Debatte ohne Schere im Kopf oder als Verlautbarungsorgan. Andere Zeitungen wollen mehr LeserInnen, wir wollen mehr NutzerInnen. Im Idealfall sind wir eine Mitmachzeitung. 2019. Januar, Berlin. In diversen Nächten Autos von ThyssenKrupp, DB Schenker, Dr. Haus und Wisak angezündet. Kämpfe verbinden. In Solidarität mit Rojava und gegen die Stadt der Reichen. 1.2. Berlin. Farbe und Steine auf die brasilianische Botschaft aus Protest gegen den Amtsantritt des Rechtsextremisten Bolsonaro. 17.2. Bremen. Bundeswehr-LKWs anlässlich der NATO-Sicherheitskonferenz in München abgefackelt. 2.3. Berlin. Wir bleiben alle. Sterndemonstrationen gegen die Verdrängung bedrohter Orte und Menschen. 13.3. Burschenschaftshäuser von Germania, Darmstadt und Arminia, Frankfurt-Main, mit Hämmern bzw. Farbe im Rahmen der feministischen Offensive angegriffen. 14.3. Berlin. Bus mit AfD-Politikern morgens am Ostbahnhof mit Steinen beworfen. April. London. AktivistInnen von XR, Extinction Rebellion, rufen das Motto Aufstand gegen das Aussterben aus und legen mit Sitzblockaden auf Brücken den Stadtverkehr lahm. Über 1000 Leute werden festgenommen. April. Hambacher Forst. RWE entfernt Pumpstationen zwischen Hambi und Mannheim, nachdem sie immer wieder zerstört worden sind. 6.4. Berlin. Nach der riesigen 40.000 Leute großen Mietenwahnsinnsdemo, bei der lautstark deutsche Wohnen enteignen gefordert wird, wird der lang umkämpfte und dann leerstehende Gemüseladen Bisim Backhall in Kreuzberg wieder besetzt, bis die Bullen brutal räumen. 17.4. Wuppertal. Scheiben bei Kick- und Taco-Filialen zerstört, um gegen Primark-Eröffnung und ausbeuterische Produktionsbedingungen in Textilindustrie zu protestieren. 7.5. Kinzigtal. Auto des Nazis Carsten Müller unbrauchbar gemacht. 17.5. Berlin. Rettungsweste für den Molecule Man. 30 Meter hohe Skulptur in der Spree. Kletteraktion gegen die tödliche Migrationspolitik der Europäischen Union. 21.5. Genua. HafenarbeiterInnen verweigern Beladung eines saudischen Schiffes mit Waffen, wie auch in Marseille Ende Mai. 25.5. Berlin. Wagenplatz Diesel A besetzt eine Fläche in der Rummelsburger Bucht gegen Umstrukturierungspläne. 26.5. Bremen. 3 Bullenwachen mit Farbe, Hämmern und Steinen am Abend vor den Wahlen angegriffen. Für eine befreite Gesellschaft, für eine aufständische Perspektive. 28.5. Berlin. Demo gegen Rheinmetall und Protest bei der Aktionärsversammlung. 29.5. Berlin. Antifaschistischer Hausbesuch bei Nazi Sebastian Schmidtke. Laptop und Speichermedien enteignet und Inneneinrichtung zerstört und besprüht. 5.6. Nahe des Hambacher Forsts wird eine Polizeihundetrainingsschule niedergebrannt. 5.6. Angriff auf das Freiburger Polizeipräsidium mit Molotow-Cocktails und Farbbomben, gegen Verschärfung des Polizeigesetzes, Militarisierung von Polizei und zunehmende autoritäre Formierung der Gesellschaft. Seit dem 9.6. Proteste in Hongkong mit bis zu 2 Millionen Menschen und Widerstand anlässlich eines neuen Auslieferungsgesetzes mit China. Monatelange Auseinandersetzungen mit den Bullen und ein erstaunlich hohes Level der organisierten Massenmilitanz. 17.6. Köln. Ende Geländewagen. 4 SUVs auf dem Gelände eines Porsche-Zentrums angezündet. 19. bis 24.6. Ende Gelände. Blockade von Kohleinfrastruktur im Rheinland.
Also, wenn ich nach der Zeitleiste in diesem Buch gehen würde, dann ist 2019 irgendwie viel mehr passiert als in den ganzen Jahren vorher. Aber das ist bestimmt nur selektive Wahrnehmung und wir schalten jetzt mal rüber in die Kneipe.
Kneipengespräche. Älter werden mit der Aufstandstheorie. Abends in der Kneipe beim Bier. Es gibt diesen neuen Text, raubkopiert aus dem Internet, weitergereicht. Der kommende Aufstand. In Frankreich ist er erstmals 2007 erschienen. Die Meinungen über den Text gehen weit auseinander. Endlich mal wieder ein theoretischer Input, interessante Sprache, der Versuch eines großen Wurfs. Oder doch vor allem verschwurbeltes Theoriegelaber, abgehobenes Zeug. Sie meinen doch, das klassisch Politische habe ausgedient, sich in Bürgerkollektiven oder linksradikalen Sackgassen zu engagieren, wäre Unsinn, gehe ins Leere und in die falsche Richtung. Toll, danke dafür. Wir wirbeln hier jeden Tag und versuchen, was auf die Beine zu stellen, nehmen Urlaub, um zum Castortransport zu fahren und alle von uns riskieren bei den geplanten Aktionen gegen die Deutsche Bahn relativ viel. Wieso, trotz all dieser Aktivitäten, ist hier doch alles unglaublich erstarrt und wir drehen uns immer wieder im Kreis und werden nicht mehr, sondern immer weniger. Mag ja sein, dass die Bewegung gerade nicht wächst, aber warum gleich das Kind mit dem Bade ausschütten? Warum diese ätzende Haltung gegenüber linken Strukturen? Klar, ein sich abarbeiten am Begriff links kennen wir aus vielen südeuropäischen Szenen, wo sich autoritäre, linksnennende Partei- und Kommi-Strukturen in Parlamenten und auf Demos tummeln. Die zum Teil sogar tätlichen Auseinandersetzungen in Griechenland zwischen den stockkonservativen KKE und der anarchistischen Szene sind bekannt. Viele nennen sich deshalb lieber anarchistisch als links. Wen wollen sie mit diesem Aufruf erreichen, wenn sie schreiben, nur Protest mache sich mitschuldig und der Aktivist tue nichts, als die Katastrophe zu verlängern? Apropos Aufruf. Schon seit 2003 kursiert das Pamphlet »The Call«, in dem der Aktivismus harsch kritisiert wird und wo auch die Erfahrungen vom G8-Gipfel in Genua eingeflossen sind. Also die recht straffe Organisierung durch die damals neuen Tutte Bianche und das Anrennen gegen eine Bullenwand, die entstandenen Gefahren und Verletzungen durch mangelnde Flexibilität, aber eben auch die Erfahrungen des wilden Riots. Genau solch eine Radikalität, wie sie dort gegen das Rödeln im Hamsterrad formuliert wird, ist doch bitter nötig in heutigen Zeiten. Viele von uns werden und wurden doch von Organisationen oder sogar Parteien eingekauft. Und andere machen nur noch Feierabendpolitik, die oft genug in der Kneipe endet. Noch eine Runde Bier, bitte. Keine Ahnung mehr, ab wann das Insurrektionalismus genannt wurde. Mittlerweile gibt's auch in Berlin immer mehr Texte, Wandzeitungen etc., die mit der Idee des aufständischen Anarchismus weitermachen. Ist das eigentlich vor allem in Berlin auf fruchtbaren Boden gefallen oder gibt es solche Gruppen zum Beispiel in Hamburg auch? Manche Aufrufe, sich endlich vom Chef zu befreien, erinnern an peinliche Momente vor den Werktoren, die ArbeiterInnen organisieren zu wollen. Das kann man aber dem unsichtbaren Komitee nicht vorwerfen. Die beziehen sich höchstens auf selbstorganisierte Streiks, aber ansonsten eben nicht direkt auf die Arbeiterklasse. Wie auch immer, genau dieser Gestus, immer die Radikalsten sein zu wollen, ist abstoßend, ist ein Tritt in den Hintern all derjenigen, die an Bündnissen schmieden, um zum Beispiel Nazi-Aufmärsche zu blockieren, Nachbarschaften organisieren, um Zwangsräumungen zu verhindern oder auf Arbeit gewerkschaftliche Forderungen durchzusetzen versuchen. Aber wenn wir uns nicht mehr selbstkritisch prüfen, inwiefern wir im gut geschmierten Kapitalismus nur noch als kritische Spielfigur mitmischen und dadurch oft genug nur noch das demokratische Deckmäntelchen für die bürgerliche Mitte sind, haben wir nichts gewonnen. Es liegt aber nicht an uns, dass die demokratisch-liberale Mitte weggebrochen ist und oft genug wir diese Rolle einnehmen müssen, um einer Faschisierung zumindest entgegenzutreten. In »Der kommende Aufstand« fordern sie dazu auf, sich nicht mehr nur zu empören oder nur zu engagieren, sondern in die aufständische Logik einzutreten. Vom Punkt extremer Isolation und Ohnmacht brechen wir auf. Das ist schon eine Ansage in einer Phase der Stagnation und des Frusts. Aber was heißt das denn konkret, verdammt? Außerdem ist es auch Selbstbetrug, wenn einige von uns sich gerne als ausgebeutete Existenzen am äußersten Rande sehen möchten, naja, und am Ende bleiben auch bei ihnen doch wieder nur sich organisieren, sich verbinden, Sozialbetrug und Kommunen bilden als Handlungsoptionen übrig. Machen wir doch eh schon alles. Nee, da steckt mehr dahinter. Es soll darum gehen, die Ströme zu unterbrechen, die den Kapitalismus am Laufen halten, die Autobahnkreuzungen, die Datennetze, die Hochgeschwindigkeitstrassen. Ach was, alles altbekannt. Aber deshalb nicht falsch. Daten zerstören statt Akten verbrennen ist doch zeitgemäß. Es muss doch nicht das eine das andere komplett ablösen. Sagt ja auch niemand. Doch. Also, noch ein Bier und dann einen Absacker. Und tschüss. Und wann verabreden wir uns zum Sprühen gehen? Morgen Abend sehen wir uns doch eh.
Ich weiß nicht, ob dieses Gespräch 2019 stattgefunden hat, aber hier kommen jetzt noch ein paar Sachen, die 2019 auf jeden Fall stattgefunden haben.
28.07. Bremen. Zwei Polizeiautos werden zerstört und ein Feuerchen am Eingang zu einer Bullenwache gelegt, in Solidarität mit den drei von der Parkbank. 6.08. Freiburg. Erste Aktion einer FAZ, eine feministische autonome Zelle, zerstört Amazon locker. 7.08. Tagebau Pödelwitz. Kohleförderband durch klimapolitische Sabotage lahmgelegt. Ab 21.08. Gegengipfel No-G7-Camp Demo und kleinere Aktionen gegen den G20-Gipfel, der im mondänen Badeort Biarritz unter massivem Polizeischutz und Bullenbelagerung der Region stattfindet. 26.08. Kronberg. Eingangsbereiche von Jaguar Deutschland, Land Rover und Aston Martin zerstört und ca. 40 Luxuskarren kaputt gemacht. Gegen kapitalistischen Wahnsinn, die ökologische und soziale Zerstörung. 1. bis 9.09. Unterlüß, Niedersachsen. Rheinmetall Entwaffnencamp. Blockaden von Zufahrtsstraßen, Aktionen in Erinnerung an Zwangsarbeit im Faschismus, Angriffe auf militärische Infrastruktur der Bundeswehr und NATO in der Region. 6. bis 7.09. Internationale Aktionstage der Kampagne Rise Up for Rojava mit über 40 Aktionen in 16 Ländern. 10.09. München. Bitumen aufs griechische Konsulat. Exarchia resists. 14. bis 15.09. Frankfurt-Main. Blockade der internationalen Automobilausstellung IAA. 14.09. Zürich. Reaktionäre Marsch fürs Läbe blockiert. 11. bis 15.09. bei Köln. Transnationales Camp für praktische Solidarität. Uns stärker transnational vernetzen und austauschen über unsere Erfahrungen in sozialen Kämpfen, Repression und Knast. 12.09. Berlin. Drei Autos von Deutsche Wohnen angezündet. 20.09. Zum dritten globalen Klimastreik gehen weltweit Hunderttausende auf die Straße, neben den sehr aktiven Fridays for Future-Jugendlichen auch allerlei andere neue und alte AktivistInnen. Am 29.11., kurz vor dem COP25-Klimagipfel in Madrid, fällt der nächste Klimastreikversuch leider viel kleiner aus. 22.09. Thorsteinerladen in Berlin-Spandau mit Farbe markiert. 26. bis 29.09. Berlin. Tumalwatt-Tage. Zwei kurzzeitige Besetzungen und viele kleine Aktionen mit dem Ziel, solidarische Strukturen aufbauen, uns diese Stadt praktisch aneignen. Im Vorfeld kam es schon zu verschiedenen militanten Aktionen, zum Beispiel gegen die Immobilienkonzerne Vonovia, Deutsche Wohnen, Engel und Völkers. 3.10. Leipzig. Baukräne und Bagger des Immobilienkonzerns CG-Gruppe in Brand gesetzt, für eine Stadt von unten und gegen die der Reichen. Im Oktober gibt es insgesamt mehrere Brandanschläge auf Bagger und Baukräne gegen Gentrifizierung, die CG-Gruppe, die Firma Eurovia Vinci und die städtische Baupolitik. Und eine neue Hetze gegen angeblichen Linksterrorismus. Sachschaden beträgt zwischen 15 und 20 Millionen. Ab dem 7.10. blockieren AktivistInnen von XR unter dem Motto Block Berlin über eine Woche hinweg zentrale Straßen, Plätze und Brücken in Berlin mit Sitzblockaden anketten und ankleben. 9.10. Bundesweit zahlreiche große Demos wegen des zweiten Einmarschs türkischer Truppen in Rojava. 13.10. Nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle und den Morden an zwei Menschen zeigen Tausende in Berlin bei einer Kundgebung ihre Solidarität und Anteilnahme mit den Opfern und Angegriffenen.
Übrigens nicht nur in Berlin, aber jetzt erstmal zurück in die Kneipe.
Abends bei Club Mate, Radler und Bier. Wir haben uns verabredet, um an unsere Freunde zu diskutieren. Das klingt ja vom Titel her schon um einiges einladender, da er auch eine Einladung zu einer gemeinsamen Diskussion enthält. Und vor allem ist das Buch um einiges konkreter. Es gab dazwischen die Platzbesetzungen in Spanien, Occupy Wall Street, aber vor allem auch die wirklichen Aufstände des sogenannten arabischen Frühlings. Wurde die Voraussage des kommenden Aufstands Wirklichkeit? In An unsere Freunde ist der Bezug auf die konkreten Bewegungen gelungen, das macht die Thesen verständlicher. Aber es bleibt ein Riesenärgernis, dass sie mit keinem Wort erwähnen, dass sich in der zu Recht gelobten Selbstorganisierung der aufständischen Massen auf den Plätzen, in den Küchen, in den medizinischen Versorgungszelten und auf der Puerta del Sol, auf dem Tahrir und dem Taksimplatz auch Linke tummeln, die ihre Infrastruktur, Fokus, Sani-Gruppen und so weiter, ihre Erfahrungen und ihre Leidenschaft einbrachten. Sie schreiben von Aufständen, die miteinander kommunizieren und dem Drang der GefährtInnen zusammenzukommen. Die Sprache ist gewitzt und anregend. Naja, aber wenn man sich diese situationistischen Texte des Tikkun-Autorenkollektivs anguckt, die ja auch zu diesem Ansatz gehören, die sind wahnsinnig abgehoben. Und wenn dort Leute der gegenwärtigen Gesellschaft den Krieg erklären wollen, dann ist das nicht meine Politik. Aber vielleicht verstehe ich diese Art theoretisches Zeug auch einfach nicht. Ja, schöner Mist. Manche scheinen es schon zu verstehen. Mit solch einer politischen Herleitung werden dann am Görlitzer Park irgendwelche Autos von AnwohnerInnen angezündet. Als Statement gegen die Razzien im Park, die sich immer nur gegen Geflüchtete richten und deshalb macht Mensch dann eine Aktion gegen die rassistischen AnwohnerInnen? Sorry, das ist keine faire Interpretation. Trotzdem stimmt es, dass inzwischen vermehrt Texte auftauchen, in denen eine Haltung durchscheint, die meint, es muss erst alles kaputt gehen und dann kann das Neue wie Phönix aus der Asche auferstehen. Und das ist leider Wasser auf die Mühlen derjenigen, die jede Sachbeschädigung als ein wildes Aufbegehren begrüßen und nicht mehr diskutieren wollen über sinnvolle und weniger sinnvolle Ziele. Das ist nichts anders als Willkür. Das passt zur neuen Möchtegern-Radikal, die in jedem Heft jedes brennende Auto abfeiert und als Zeichen eines Aufstands interpretiert. Dieses Schielen auf diejenigen, die vor Wut irgendwas Militantes anstellen, nervt. Nur weil wir weniger geworden sind, sind das nicht immer automatisch unsere Verbündeten. Trotz aller Kritik, wir haben zu wenig mit ihnen zu tun. Wenn dieser Aufstandsansatz zu Aktionen führt aller Hauptsache es hat gebrannt, die GefährtInnen der Nacht in den anderen Metropolen werden die Zeichen schon verstehen, dann, nee, danke. Diese pathetischen Formulierungen machen mich eh wahnsinnig, von wegen, hierbei würden Beziehungen geknüpft. Wie soll das denn gehen? Beziehungen knüpfen wir genau in den sozialen Zentren besetzten Häusern, Fokus auf Versammlungen und Partys, die in der Aufstandstheorie als Sackgassen bezeichnet werden, in denen wir es uns gemütlich eingerichtet und mit der Welt da draußen arrangiert hätten. Ich nehme jetzt auch ein Bier. Jedenfalls ist diese Haltung, jede Sachbeschädigung spricht als politische Aktion für sich und wird schon irgendwo verstanden werden, Avantgarde-Mist. Jedes brennende Auto ist ein Zeichen, geht's noch? Diejenigen, die zu faul sind, Erklärungen zu schreiben, finden es bestimmt prima. Als ob unsere Erklärungen immer so verständlich waren. Wir haben heute, wann eigentlich zum letzten Mal? Runterkommen, anstoßen, plaudern. Im Text ist von Verschwörung gegen die neue kybernetische Weltordnung die Rede. An der Kaffeemaschine, in den Werkhallen, beim Hofgang, auf Abendgesellschaften. Lass uns noch tanzen gehen. Bin zu müde, muss mein Kind morgen zur Schule bringen. Also bis Sonnabend früh in Marzahn-Hellersdorf, die Nazis blockieren.
Einen letzten Sprung noch ins Jahr 2019.
13.10. Leipzig. Ein Bagger auf Baustelle für umstrittenes Südkarree brennt. 14.10. Barcelona. Mit Riots, der Besetzung des Flughafens und einem sogenannten demokratischen Tsunami reagieren auch viele linksradikale AktivistInnen auf die Verurteilung katalanischer PolitikerInnen wegen des Referendums 2017. Die damalige Bewegung brachte viele spannende basisdemokratische Prozesse, aber auch Diskussionen bei libertär-anarchistischen Linken mit sich, hier wie dort. 18. bis 29.10. Freiburg. Squatting Days mit mehreren Besetzungen, die jedoch leider nicht gehalten werden können. 18.10. Chile. Monatelange Revolte gegen den Staat und Neoliberalismus, ausgelöst durch Proteste gegen die Erhöhung der Fahrpreise. 25.10. Hamburg. Brandanschlag auf Wagen vor Haus des Chefs der Hamburger Senatskanzlei. In Solidarität mit den drei von der Parkbank laufendes Ermittlungsverfahren mit Bezug zu 2. Jahrestag des G20-Gipfels. 6.11. Berlin. Werbeagentur Cross Media GmbH wegen ihrer Werbekampagnen für die Bundeswehr mit Farbe und Hämmern angegriffen. 15.11. Geisenheim, Hessen. Eingangsbereich des Munitionsherstellers Ferrostal angezündet, in Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf. 16.11. Hongkong. Besetzung der Uni durch DemonstrantInnen, die von dort aus weiter außerordentlich militant gegen die China-freundliche Regierung kämpfen. 25.11. Göttingen. Brandanschlag auf Ausländerbehörde. Feuer und Flamme allen Abschiebebehörden. Bewegungsfreiheit für alle. 1.12. Leipzig. Bundesverwaltungsgericht, an dem im Januar 2020 der Prozess gegen Linksunten in die Media.org stattfindet, wird deswegen angekokelt. 3.12. Website der GdP wurde gehackt und von Anonymous Anarchist Agency statt der sonstigen miesen Inhalte mit anarchistischem Kommuniqué und Banner von Hambi bleibt bestückt. 4.12. Frankreich. Beginn einer großen Streikwelle im öffentlichen Dienst und einigen weiteren Bereichen mobilisiert auch von der Gilets Jaunes-Bewegung Gelbwesten. 6.12. Stuttgart. Farbe gegen Büro der deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG wegen Hetze gegen G20-Gegner. 8.12. Berlin. SPD-Zentrale wird von einer queerfeministischen Gruppe wegen ihrer heuchlerischen Politik zum Angriffskrieg in Rojava großflächig mit den Farben der kurdischen Bewegung markiert. 13.12. Berlin. Angriff auf GdP-Büro mit Hammer und Stinkeflüssigkeit anlässlich des Prozesses gegen queerfeministisches Hausprojekt Liebig 34 und gegen Politik der GdP. 13.12. Hamburg. Farbe und Steine auf Auto von Hamburgs Innensenator Grote in St. Pauli in Solidarität mit den drei von der Parkbank. 19.12. München. Brandanschläge auf Kabel von Vodafone und der Stadtwerke, die unter anderem ein Kohleheizkraftwerk versorgen, um herrschende Klimapolitik praktisch anzugreifen. 31.12. Leipzig. Silvesterrandale in Konnewitz, die noch wochenlang als versuchter Mord oder Beginn einer neuen RAF durch die Presse geistert, weil es eine kleine Ohrverletzung bei einem Bullen gegeben hat. Abends in der Kneipe bei Rotwein, Bier und Tee. Es ist kalt. Wir treffen uns immer noch. Einige Aktive aus der interventionistischen Linke rufen zum Parteieintritt in die Linkspartei auf und es wird von breiten Bündnissen in einer Mosaiklinken geschrieben, das ist auch nicht unsere Welt. Auch die AufstandsfreundInnen sind noch da, Insurrektionalisten, aufständische AnarchistInnen, NihilistInnen. Im Netz finden sich viele langatmige Erklärungen, vieles aus Griechenland, von den Feuerzellen oder manche Texte aus Chile empfinden viele von uns als abstoßende Beispiele. Offensichtlich werden auch Briefbomben von Leuten als Aktionsform genutzt, die sich anarchistisch nennen. Geht gar nicht. Wenn wir über Texte stolpern, regen wir uns manchmal noch auf. Oder ist die Hochzeit vorbei? Selbst wenn, sobald Leute von Antipolitik reden oder dass linke Politik auf den Müllhaufen gehöre, dann ist das geschichtslos und mies gegenüber all denjenigen, die auch früher dafür kämpften oder heute was dafür riskieren. Dazu müssten wir uns viel mehr verhalten. Wir können doch froh sein, dass solche klassisch nihilistischen Strömungen hier relativ wenig Anklang finden und im Gegenteil gerade beim Thema Mieten anschlussfähige Politik gemacht wird. Aber die militanten Ergänzungen waren und bleiben trotzdem nötig. Für diese Erkenntnis allerdings musste der Insurrektionalismus nun wirklich nicht erfunden werden. Eine Runde Schnaps! Wisst ihr noch das Farbei? Das schon so eingetrocknet war, dass wir es richtig an die Hauswand reiben mussten, damit Farbe drankommt? Nee, aber dass typischerweise du als Nichtraucherin das Feuerzeug mit den dicken Handschuhen nicht anbekommen hast. In der NichtraucherInnenbar, zumindest bis 22 Uhr, Geld muss aufgetrieben werden für eine Geldbuße, Verstoß gegen Versammlungsgesetz. Aber Soli-Partys sind scheiße anstrengend. Und wenn wir einfach einen Teil unseres Lohns nach Selbsteinschätzung... Das finde ich Mist. Mir ist's egal. Wie viel haben wir noch mit den Aufständischen zu tun? Mit den Ausgebeutetsten der Ärmsten, die sich da erheben sollen, wenn denn die Aufstandsfraktion recht hat? Darum geht's nicht. Doch, neulich wieder in einer Erklärung in der Interim zu einer Aktion gegen den Gentrifizierungsakteur CG-Gruppe und gegen die G20-Repression, da wurden die Ausgestoßenen zitiert, die nichts mehr zu verlieren haben und deshalb losschlagen. Nichts zu verlieren haben. Das kann ja ein toller Prekaritätswettbewerb nach unten werden, ist doch albern. Das Ärgerliche bei den Texten und NachahmerInnen der Aufstandsfuzzis ist doch die Schwarz-Weiß-Zeichnung, die Ausgestoßenen und die da oben. Aber manchmal braucht es genau dieses Herunterbrechen auf oben und unten, wenn sonst alle Unterdrückungsverhältnisse nur noch miteinander verschränkt, netzartig und intersektional sind. Stimmt auch. Man muss aber auch die Riots im Schanzenviertel bei G20 in Hamburg nicht deswegen abfeiern, weil alkoholisierte Macker das Abenteuer mit den Bullen gesucht haben oder, besser gesagt, vor allem ein Filmchen davon machen wollten. Tja, wir allein kriegen halt keinen Riot mehr hin. Immerhin sind wir uns einig, dass das Unkontrollierbare, das sich auch in Hamburg gezeigt hat, viel wert ist und wir dabei mitmischen müssen und wollen. Und gerade dafür lohnen sich auch immer wieder die ganzen Diskussionen um Aufstände, Kriterien, Grenzen, Erfahrungen. Wollen wir uns nun noch eine Flasche Rotwein teilen? Aber nur, wenn wir morgen Abend Bier im Görlitzer Park trinken gehen. Okay, aber davor wird die Liste mit den GentrifizierungsakteurInnen diskutiert, wenn wir den verschlüsselten Stick wieder ausgelesen kriegen.
So, die letzte Jahreszahl, die dieses Buch hat, die moderiert heute wer ganz Besonderes an.
Erster, Hamburg und Berlin. Eingeschmissene Scheiben und Brandanschlag auf Agentur für Arbeit in Hamburg-Altona gegen Jobcenter-Schikane, Steine auch auf Jobcenter Berlin-Wedding. 2.1. Stuttgart. Viel rote Farbe und Nazischützer-Schriftzug am Landesamt für Verfassungsschutz. 9.1. Berlin. Farbe, Kleber und feministische Pro-Choice-Parolen gegen St. Elisabeth-Kirche, die Gastgeberin für Abtreibungsgegner-Initiative von Pro-Life e.V. war. 14.1. Lübeck. Steine und Farbe gegen Burschenschaftsgebäude. 15.1. Berlin. Das Lokal Löwenbräu in Berlin-Mitte wird von Antifas mit Steinen beworfen. Draußen werden Pyros gezündet. Drinnen tagte der sogenannte Dienstagskreis der AfD, der den explizit antisemitischen und rassistischen AfDler Gedeon eingeladen hatte und auch von Combat 18 Nazis besucht wurde. 25.1. Leipzig. Linksradikale Demo gegen das Indymedia-Linksunten-Verbot anlässlich der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. 31.1. Berlin. Autonome Demo gegen den Europäischen Polizeikongress, am selben Wochenende Gegenkongress, entsichern und Steine gegen einen Streifenwagen auf dem Bethaniendamm als Reaktion auf Bullenangriffe bei der Demo sowie die polizeilichen Todesschüsse auf Maria B. am 24.1. Ab 19.2. Berlin. Hat mitgeschossen, lautete das Motto für eine Reihe von antifaschistischen Interventionen gegen den organisierten Faschismus nach dem rechten Terrorakt in Hanau vom 19.2.